Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands und der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit OneFord Media. Ich bin Dennis und habe auch heute wieder Marie Backhaus an meiner Seite.
Hallo Dennis.
Hallo Marie. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, wir haben heute Lena Michel vom UHC Hamburg zu Gast, gleichzeitig auch Nationalspielerin und wie wir gehört haben auch Jurastudentin, beziehungsweise ja mittlerweile mit dem Staatsexamen durch, richtig?
Richtig, danke.
An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, war bestimmt Vielen nicht so Dank. Ganz einfach alles auf einmal gewuppt zu bekommen, aber da reden wir bestimmt später auch nochmal drüber. Und um dich nochmal ganz kurz vorzustellen, du bist gebürtige Berlinerin, also von der Hauptstadt nach Hamburg gekommen, 2016, glaube ich, vom TuS Lichterfelde. Und 2018 hast du dein erstes A-Länderspiel bestritten. Ja, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Vielleicht magst du auch selber noch mal ein bisschen von dir erzählen. Wie hat das alles mit deiner Liebe zum Hockey angefangen?
Vielen Dank. Erstmal, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, ich glaube, ich bin wie ganz viele zum Hockey durch die familiäre Prägung gekommen. Ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, da sind so Handball, Fußball und Hockey Einschläge. Und ja, Hockey war über meine Mama am dichtesten dran und da habe ich so die Liebe zum Sport gefunden, zusammen mit meiner kleinen Schwester. Und nach ist dann auch die ganze Familie sehr hockeyverrückt geworden und dabei geblieben.
Wie kam es, dass du den Schritt nach Hamburg gemacht hast?
Ich hatte da ganz früh eine Klarheit für mich irgendwie während des Abis, dass danach für mich irgendwie Großwerden und Selbstständigkeit mit einem Stadtwechsel zu tun hat. Und gar nicht, weil ich irgendwie nicht gerne bei meiner Familie gewesen wäre oder Berlin doof ist, sondern ich weiß nicht, das hat sich für mich so manifestiert, dass ich einmal raus will, keine Ahnung für wie lange, aber irgendwie erstmal so der Step. Und dann hat sich relativ schnell Hamburg über die Hockeyhauptstadt, ehrlich gesagt, rauskristallisiert, dass ich wusste, da bin ich ganz gut angebunden. Und Hamburg kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn alle Stricke reißen, dann ist es nicht weit bis nach Berlin. Und bin da bisher sehr glücklich in meiner Entscheidung.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast. Scheint dir auch ganz gut zu gefallen. Bist, glaube ich, schon 7 Jahre hier. Mhm. Aber lass uns mal einen Blick auf das Sportliche werfen. Vielleicht ein kleiner Rückblick bei der Heim-EM, die wir dieses Jahr hatten in Mönchengladbach. Ihr habt, ich darf glaube ich sagen, eine sensationelle Vorrunde gespielt und seid dann leider knapp im Halbfinale gescheitert und das Ganze gegen Belgien. Jetzt hast du ja ein bisschen Abstand zum Turnier. Wie bewertest du das? Überwiegt die Freude über die Bronzemedaille oder doch vielleicht so ein bisschen Wehmut, dass man das Halbfinale verloren hat?
Ja, ich glaube, also beides habe ich schon empfunden. Kurz nach dem Turnier und dem Spiel um Platz 3 hat auf jeden Fall so die Freude über Bronze ganz stark überwogen, weil wir in den vergangenen Jahren bei den Turnieren, bei denen ich auch dabei sein durfte, immer das letzte Spiel leider verloren haben im Turnier. Also sowohl bei der Weltmeisterschaft dann nur in Anführungsstrichen Platz 4, als auch irgendwie Ausscheiden bei Olympia oder Silbermedaillen bei Europameisterschaften. Das fühlt sich dann schon nochmal ja, schlecht an, insgesamt unabhängig von der Platzierung, die es dann ist, so aus dem Turnier auszuscheiden. Und das war jetzt für mich so auch das erste Mal, dass man mit Abschluss eines Turniers ein positives Ende und was in den Händen hatte. Und das war so die erste Empfindung. Und jetzt mit der Zeit kommt aber dann doch so die Wehmut über das Halbfinale nochmal sehr viel stärker. Also ich glaube, da gab es so einen Switch bei mir. Und ja, einfach weil man schon sagen muss, unser Ziel war eben ganz anderes. Also wir wollten da um den Titel mitspielen und auf jeden Fall ins Endspiel. Und das dann im Halbfinale nach so einer Gruppe, die wir gespielt haben, war schon sehr, sehr bitter. Zumal das ja unser erstes Gegentor war, was irgendwie dazu geführt hat. Und wir ansonsten irgendwie eine weiße Weste in unserer Defensive hatten. Und also so diese ganzen Ströme, die da quasi zusammenfließen und dann zu dieser Niederlage geführt haben, sind sehr bitter und kommen jetzt dann umso stärker gerade nochmal zurück. Aber macht gleichzeitig natürlich auch was mit einem hinsichtlich der nächsten Aufgaben und feuert an.
Den Ehrgeiz sollte man auch beibehalten. vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja angesprochen, Top-Leistung, Defensive, wart ihr gut aufgestellt. Rückblickend, gibt es da ein, zwei Stellschrauben, wo du meinst, das hätte gegen Belgien noch besser laufen können?
Ja, also vor allem, wenn man ein Tor schießen würde.
Das hilft manchmal.
Ich glaube, das hätten wir besser machen können, das hätte stark geholfen. Ja, natürlich, also das ist ja, ich glaube, das ist auch unsere große Stärke, dass wir da auch sehr ehrlich in die Analyse gehen und wir haben da auch schon Aufgaben identifiziert, wie schieße ich dann gegen sehr tiefstehende Gegner dann doch noch dieses wichtige Eröffnungstor wieder zum 1-1 oder dann sogar zum Sieg noch ein zweites, wenn man mal in Rückstand gerät. Das war jetzt eine ganz besondere Situation, dass wir eben auch noch nicht diese Rückstandserfahrung im Turnier hatten und dann unbedingt beim Halbfinal-K.O.-Spiel. Das sind also alles auch mentale Themen, über die man sich da nochmal unterhalten kann. Wie gehe ich dann damit um? Bin ich dann geschockt oder wie bin ich eigentlich? Und gleichzeitig eben auch so dieses taktische tiefstehender Gegner. Man läuft viel an, also es lief ja auch im Halbfinale eigentlich jetzt hockeymäßig nicht unbedingt schlecht, sondern es hat auch ganz viel geklappt, aber wenn eben der Ball nicht über die Linie geht, was mache ich dann? So diese Aufgaben haben wir uns mitgenommen.
Manchmal fehlt dann auch einfach ein bisschen das Quäntchen Glück, ne? Und dann ist es auch auf der anderen Seite, das kommt dann vielleicht auch noch dazu. Dazu kam ja auch noch, dass ihr im eigenen Land gespielt habt, in Deutschland. Das war, glaube ich, das erste Mal nach 12 Jahren, wieder das erste große Turnier hier. Wie war das so, vor heimischem Publikum aufzulaufen, zu spielen? Wie war die Stimmung im Stadion? Vielleicht kannst du uns da im Nachhinein noch mal ein bisschen mitnehmen. Vielleicht hat man das jetzt auch noch mal ein bisschen mehr sacken lassen können.
Ja, also unbeschreiblich. Also wirklich ganz, ganz irre, was das mit einem macht. Ich durfte ja auch schon in anderen Ländern spielen, auch vor sehr viel Publikum teilweise, wenn man in Argentinien jetzt zum Beispiel als Damenspielerin aufläuft. Ich glaube, bei den Herren ist Indien nochmal ganz anders, aber dann spielt man da auch schon vor Tausenden und das kennen wir jetzt so aus vor allem dem Bundesliga-Betrieb oder ähnliches ja nicht. Deswegen so diese Gänsehaut, die hatte ich schon, aber was das ist nochmal, wenn da deutsche Schlachtrufe kommen und man weiß, die sind jetzt wirklich alle durch und durch für einen, dann, also das war wirklich, das ist nochmal so beflügelnd und spornt an. Also ich hatte nicht einmal im ganzen Turnier, obwohl es ganz bestimmt auch der Fall war, dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr, die schweren Beine tragen mich jetzt nur noch zur Bank raus, zum nächsten Wechsel, oder weil das schon Wahnsinn ist, was das mit einem im Kopf macht. Also das setzt nochmal Kräfte frei und hat unglaublich Spaß gebracht.
Klingt auf jeden Fall nach einer wahnsinnig schönen Atmosphäre und habt ihr euch auf jeden Fall auch verdient. Ist man da trotzdem irgendwie ein bisschen nervöser auch, wenn man zu Hause dann mit den Zuschauern? Hat das vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle gespielt dann im Halbfinale, dass man dadurch ein bisschen, der Druck vielleicht auch ein bisschen größer war?
Ja, ich glaube, im Halbfinale muss ich sagen, hat es, glaube ich, keine Rolle gespielt. Aber so, wenn ich an den Turnierstart denke und so ein erstes Spiel und auch, es kommt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung dann einher, wenn man im eigenen Land zu Hause mit einer gewissen Zielvorgabe da jetzt das Turnier bestreitet. Also dass man da irgendwie nervös ist, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Da spielt man sich dann aber irgendwie so rein, oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass das bei uns war. Und dann ist es eher dieses positive Kribbeln und die positive Anspannung gewesen.
Hast du das Gefühl, dass man irgendwie auch so einen gewissen Schwung mitnehmen konnte, was die Fans angeht, jetzt vielleicht hier auch in der Bundesliga? Also ist dadurch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Hockeysport gekommen?
Oh, ich hoffe das ganz doll. Ich kann das jetzt gerade irgendwie nur nach der Hinrunde, die wir jetzt gespielt haben, noch gar nicht so beurteilen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da nochmal so, was vor allem Kids und irgendwie Fanakquise angeht, was passiert ist. Also habe ich schon ganz stark den Eindruck. Und auch, was man so für Zuschriften kriegt oder auch von kleinen Vereinen, die jetzt eben leider aber eben vielleicht nicht unbedingt so an den Bundesliga-Hotspots liegen. So, wann spielt ihr denn mal? Vielleicht bei uns in der Nähe oder so. Also das ist schon ganz, ganz toll, da freut man sich wahnsinnig und das ist irgendwie, also es macht Freude, da eine Entwicklung zu spüren, doch, das ist schon der Fall.
Definitiv ein schönes Feedback.
Ja.
Klasse, wenn man da die Entwicklung so ein bisschen spüren kann, weil ich glaube, das ist auch immer wichtig bei den Großereignissen, gerade wenn es jetzt nicht nur um Fußball geht, sondern auch dann in den vermeintlichen Nischensportarten. Aber schauen wir mal sportlich nach vorne. Das nächste große Ziel vor Augen, die Olympiade im nächsten Jahr und im Januar findet das Quali-Turnier statt.
Genau.
Was passiert bei euch, Danas, bis dahin noch? Wie sieht die Vorbereitung aus?
Ja, wir sind jetzt ganz viel in der Sonne, zum Glück, glücklicherweise für uns, und viel unterwegs. Wir fliegen jetzt die Woche noch nach Südafrika und haben da 2 Wochen Lehrgang, auch mit Testspielen und werden da, glaube ich, sehr hart arbeiten und sind dann eine Woche später schon in Valencia zu einem Vorbereitungsturnier mit mehreren Nationen. Da werden wir, glaube ich, nochmal so die Wasserstandsmeldung kriegen, was ist gerade der Stand und wo geht's hin und was sind noch die Themen. Und dann ist auch eigentlich nur kurz Weihnachtspause und direkt im neuen Jahr treffen wir uns, um loszufliegen zur Qualifikation. Also es geht Schlag auf Schlag und wir haben jetzt ganz viel Danas Zeit, aber ich habe die Mädels jetzt gerade bei der sportmedizinischen Untersuchung gesehen und auch einen Teil vom Staff und eigentlich es freuen sich alle, dass es wieder losgeht, weil man sich auch so lange nach der Europameisterschaft nicht gesehen hat und deswegen wird das eine tolle Zeit.
Jetzt geht es also Schlag auf Schlag, ihr geht auf die Zielgerade. Ich glaube, das Ziel ist ganz klar, ihr wollt euch qualifizieren für Paris. Die 3 bestplatzierten Mannschaften lösen ja das Olympiaticket. Ihr spielt in Indien, du hast es eben schon mal ein bisschen durchklingen lassen bei den Herren. Wie ist das in so einem hochverrückten Hockeyland wie Indien zu spielen? Hast du also da eine Vorstellung?
Genau, ich hab ja auch nur die Vorstellung. Ich weiß nicht, wie es ist. Man hat ja wirklich viel gehört, auch von der Hockey League, die es da gibt, aber auch den Länderspielen, die oder der WM der Herren, die da stattfand, ausverkaufte Stadien und absolut hockeyverrücktes Land. Wie das dann jetzt tatsächlich bei dem Qualifikationsturnier ist, weiß ich nicht, aber man wünscht es sich natürlich, dass da auch die Stadien randvoll sind. Kann natürlich auch sein, wenn da unsere Spiele in unserer Gruppe auch ohne indische Beteiligung stattfinden, dass das natürlich anders aussieht, aber ja, also ich bin ganz gespannt und es ist, glaube ich, alles möglich, ehrlich gesagt.
Wir drücken die Daumen. Gegen Indien spielt er ja in der Gruppenphase nicht, aber dafür gegen Japan, Chile und Tschechien. Wie schätzt du eure Gegner ein und wie gut kennt ihr sie?
Ich glaube, dass wir mit unserer Gruppe sehr gut leben können. Tschechien kennt man jetzt nicht so im Feldhockey. Also die sind ja, glaube ich, in der Halle ab und an Thema, aber da habe ich so einfach gar keine Einschätzung zu. Muss man auf jeden Fall schlagen. Und Chile kennen wir sehr gut, weil wir auch bei der WM Gruppengegner waren, aber auch jetzt nochmal im letzten Jahr oder in der letzten Saison vor der EM Testspiele gegen Chile hatten. Da ist ein ganz guter Draht entstanden. Deswegen, da weiß man irgendwie, was kommt und trotzdem keine Frage, dass wir da als Favorit auch ins Rennen gehen. Kann aber super unangenehm zu spielen sein und die wissen auch ganz genau, wie sie uns das Leben schwer machen. Also darf man nicht unterschätzen.
Hinten reinstellen oder was meinst du?
Die haben viel auf Lager und die kommen auch immer mal mit einer Überraschung. Deswegen kann ich das gar nicht so klar beantworten. Aber also die haben auch einen Coach, der sich ganz viele Gedanken macht und uns, glaube ich, gut analysiert. Und deswegen, da kann alles kommen. Und Japan darf man auch, also muss man eigentlich auch schlagen, muss man sagen, aber darf man nicht unterschätzen, diese asiatische, kämpferische Spielweise und die hören einfach nie auf zu spielen und arbeiten, was das Zeug hält, das ist auch, also da muss man auch gewappnet sein. Deswegen sind das Aufgaben, aber sollte, wenn man ehrlich ist, auch machbar sein.
Und dazu kommt dann auch noch die neue Atmosphäre in Indien, die man vielleicht auch noch nicht unbedingt so kennt, darf man vielleicht dann auch nicht unbedingt unterschätzen, was dann vielleicht noch an Schwall, an Atmosphäre auf einen zukommt.
Ja.
Wenn man sich auch jetzt nochmal die andere Gruppe anguckt, die Gruppe B, da haben wir jetzt Indien drin mit Neuseeland, USA und Italien, die dann alle gegeneinander spielen werden. Was glaubst du, wer wird sich da durchsetzen? Wer gilt da so ein bisschen als Favorit? Wen schätzt du am stärksten ein?
Ja, ich glaube, da werden es Indien und Neuseeland irgendwie unter sich ausmachen, wer da die Gruppe gewinnt. Und ich glaube, auf dem Papier hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, müsste es Neuseeland machen. Aber dann zu Hause und keine Ahnung, was die in der Zwischenzeit entwickelt haben, könnte es auch Indien sein. Da, also möchte ich mich nicht festlegen. Aber eigentlich glaube ich, müsste sich das so in diese zwei Lager aufteilen.
Ja, schauen wir auch schon mal nächstes Jahr auf die Olympischen Spiele. Die finden vom 27. Juli bis zum 9. August in Paris statt. 12 Mannschaften kämpfen bei den Herren und auch bei den Damen um die Goldmedaille. Das ist ja nun auch gar nicht mehr so weit weg. Du warst auch schon mal bei Olympischen Spielen in Tokio dabei. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was das für ein Gefühl war, auch mit den anderen Nationen im Stadion aufzulaufen. Und ja, was ist für dich so ein bisschen das Highlight von Olympischen Spielen?
Ja, also das ist gar nicht schwer, also das ist richtig schwer zu beschreiben so. Dazu muss ich sagen, ich war ja ein bisschen gebeutelt, ich war verletzt bei den Spielen und habe deswegen nicht alle Spiele machen können. Und ich war zum Beispiel auch nicht bei der Eröffnungsfeier dabei. Ich glaube, das sagen sonst viele so auf diese Frage, was ist das absolute Highlight? Und das schmerzt auch immer noch ein bisschen und ich hoffe irgendwie ganz doll, dass ich das nochmal erleben darf, da einzulaufen, wenn es losgeht. Für mich war das Pendant dazu, glaube ich, so ein bisschen diese Ankunft im Dorf und da zusammen mit den, also wir sind so mit den deutschen Hockey-Nationalmannschaften zusammen angereist und dann läufst du da das erste Mal durch und bist irgendwie geflasht, auch von der Stimmung, nur auf Sportler zu treffen und das hat so einen ganz eigenen Vibe. Das ist schon einmalig und irgendwie kann ich das auch, wie man merkt, gar nicht beschreiben, weil man das, glaube ich, nur da so einmal empfindet. Und ja, ansonsten ist es schon eine Riesenehre, dass man, also fühlt sich auch irgendwie währenddessen wie so ein Meilenstein ein, an da ins Stadion zu gehen und zu spielen, und war nun aber natürlich auch eine sehr besondere Situation vor null Zuschauern und diesen Corona-Spielen. Ja, deswegen freut man sich aber auch umso mehr auf Paris in der Hoffnung, dass das alles ein Olympia wird, wie man das eigentlich sich vorgestellt hat, auch schon so von Kindesbein an. Und genau, der Ansporn ist also groß, dass man da dann das nochmal erlebt.
Gibt nochmal eine extra Portion Motivation, die Spiele zu gewinnen und sich zu qualifizieren.
Genau.
Ein Highlight haben wir aber auch noch, gerade im nächsten Jahr, im Februar, auch wenn du nicht direkt dabei bist. Da steht in Berlin die Hallen-Europameisterschaft an. Du spielst ja bei der Quali dabei auf dem Feld und genauso wie die anderen, die dort dabei sind, nimmst du an der Hallen-EM nicht teil.
Nee, genau.
Aber du hast bestimmt ein paar Insights. Steht das Team denn schon?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, es gibt jetzt eine oder es gibt eine Auswahl von Spielerinnen, die jetzt sehr erfahrene Bundesligaspielerinnen sind und sich da für empfehlen. Und der finale Kader ist aber noch nicht bekannt. Und ich bin auch, wie wir alle, gespannt wahrscheinlich, wer es da für uns bestreiten wird.
Ja, neben Deutschland als Gastgeberland sind ja unter anderem auch noch Belgien, Italien, Österreich, die Schweiz, Spanien, die Türkei und die Ukraine dabei. Die Danas sind Titelverteidiger. 22 gewann sie in Hamburg im Finale gegen die Niederlande mit 5-4. Und auch in der ewigen Tabelle, wenn man da mal rausschaut, sind die deutschen Damen das Maß aller Dinge. Von 21 möglichen Titeln sicherte sich die deutsche Damen-Nationalmannschaft 16. Das ist schon ein großes Fund, glaube ich. Von daher ist das Ziel bei der kommenden Hallen-Europameisterschaft, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass das der 17. Hallenhockey-Europameistertitel werden soll. Was meinst du? Also wie bekommst du das so mit? Sind die Ziele so klar gesetzt?
Also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das die Erwartungshaltung ist. Und gleichzeitig ist es super schwer einzuschätzen, jetzt wo eben die unsere absoluten Hallenprofis, die aber zeitgleich nun die Qualifikationen spielen, auf dem Feld nicht dabei sind. Das macht es halt in der Beurteilung sehr schwer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das die Maßgabe und muss man sich irgendwie auch nicht kleiner machen, also so als Hallennation, und traue da, auch ohne das Team zu kennen, auf jeden Fall der Mannschaft zu, auch den Titel zu holen.
Wie geht man da insgesamt, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, mit so einer Favoritenrolle um, wenn man in so ein Turnier startet? Ist manchmal auch eine gewisse Drucksituation?
Bestimmt. Ich glaube aber sogar dadurch, dass wir Ausrichter sind, dass das auch, also ich glaube, man sollte das besprechen und annehmen. Und dann ist es aber, glaube ich, ein großer Vorteil, vor allem wenn man zu Hause in Berlin dann das Turnier ausrichtet, diese Favoritenrolle quasi in Gänze auszuleben im besten Fall. Dann kann das ja sehr tragen. Und ich glaube, dass das eher das wird, was wir sehen.
Bevor wir jetzt gleich zu unserer Schnellfragerunde kommen, ist mir tatsächlich noch eine Frage eingefallen. Und zwar nochmal so in deine persönliche Richtung. Du hast ja nun auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt, sowohl beim UHC und in der Nationalmannschaft. Aber wie siehst du dich selber so in den Mannschaften? Was ist so deine Rolle? Ich habe mal in einem Artikel gelesen, dass du immer sehr ehrgeizig bist und dass das manchmal in den Mannschaften auch ein bisschen schwierig war, das dann aufzunehmen, wenn man dann abends ich glaube, da war dieses Beispiel, wenn man abends um 22:15 dann in einen Test oder im Mannschaftsspiel geht und noch unbedingt gewinnen will und dadurch die anderen auch noch ein bisschen triezt. Deswegen finde ich das nochmal ganz interessant. Wie hat sich das vielleicht, ich glaube, das Interview war auch schon eine Weile her, wie hat sich das so entwickelt? Wie ist mittlerweile so deine Rolle in den Mannschaften?
Ich bin jetzt natürlich total ruhig und gelassen. Nein, also das kriege ich nicht raus. Ja, also ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig. Ja, ich glaube, das war damals eher so der Vergleich auch Club und Nationalmannschaft. Und der ist natürlich, also da gibt es schon ja eine gewisse Spannweite irgendwie zu Training mit der Nationalmannschaft. Und auch, ich glaube, sehr viel so ehrgeizig Verrückten, die da aufeinandertreffen irgendwie.
Schön und dann, formuliert.
Ja, deswegen da falle ich, glaube ich, gar nicht auf und im Club ist es dann eben also auch nicht so krass, wie es jetzt, glaube ich, auch teilweise vielleicht in so einem Artikel formuliert wird, aber schon manchmal so, dass da vielleicht die ein oder andere um 22 Uhr denkt, boah, wann ist Abpfiff und ab ins Bett, und ich glaube, das würde mir jetzt in den wenigsten Situationen passieren. Und dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der schmale Grat, wie kann ich meine Mitspieler kitzeln und wann gehe ich nur allen auf den Nerv damit und schieße übers Ziel hinaus. Und das war, das musste ich erstmal lernen oder bin da, glaube ich, auch bestimmt noch oft dabei, es zu tun. Und ist aber, denke ich, auch meine Stärke oder auch so ein bisschen Anforderung auch gleichzeitig an mich als Führungsspielerin im UHC. Das ist, glaube ich, klar mein Job, dass ich da noch Leute mitreiße und ja, laufe eben nur Gefahr, wenn ich da jetzt zu sehr in meinem eigenen Ehrgeizfilm bleibe und meinem persönlichen Ansporn und Lust am Spiel irgendwie da natürlich so die Stimmung der anderen zu verkennen und dann auf taube Ohren zu stoßen. So, das ist das, was da manchmal so die Balance braucht.
Aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle im Team. Also ich glaube, jede Mannschaft braucht jemanden, der dann auch nochmal in den wichtigen Situationen pushen kann, vielleicht nochmal motivieren kann, gerade wenn man vielleicht auch mal irgendwie in Rückstand gerät in Spielen, in wichtigen Spielen. Von daher ist auf gar keinen Fall was Negatives.
Dankeschön.
Leidenschaft und Lust auf Erfolg gehört dazu im Leistungssport.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, Dennis, ist es soweit für unsere berühmte Schnellfragerunde. Und zwar stellen wir dir jetzt jeweils 5 Entweder-Oder-Fragen. Einmal in die Privatrichtung und einmal Hockey-Fragen. Und ja, Dennis, willst du heute mal mit den Hockey-Fragen anfangen?
Ja, ich starte mal mit dem Sport. Auch wenn ich eine Antwort mittlerweile, glaube ich, schon kenne. Aber die Frage habe ich vorher festgelegt. Starten wir einfach mal mit Feld oder Halle?
Feld.
Sehr überraschend.
Ja.
Raum oder Manndeckung?
Raum.
Offensiv oder defensiv?
Offensiv.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand.
Und zum guten Schluss, schlänzen oder schlagen?
Schlagen.
Offensiv.
Ja.
Aber das war alles sehr, sehr schnell geantwortet. Ohne lange Überlegungszeit. Gucken wir mal, wie es jetzt bei den privaten Fragen ist. Comedy oder Krimi?
Boah.
Oh, da fängt schon an. Dauert länger.
Ach du Gott. Beides kommt auf die Stimmung an.
Das ist auch eine gute Antwort.
Geht das?
Ja,
okay,
das lassen wir durchgehen. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Oh, Franzbrötchen. Ich esse keinen Fisch.
Alster oder Elbe?
Alster.
Und wenn du dich entscheiden müsstest, Alster oder Spree? Das ist gemein, oh, ich weiß.
Ich glaube, ich muss mich da enthalten.
Okay, das nehmen wir so mit. Insta oder TikTok?
Achso, gar keine Ahnung, was TikTok ist. Deswegen kann wohl Insta.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Untergang.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt, und zwar zur Finanzfrage. Hast du eine mitgebracht für Dennis?
Ja, weil ich das selber von mir kenne und auch bei anderen immer wieder mitkriege. Ich bin ein junger Mensch und es bleibt zum ersten Mal was auf dem Konto zurück und ich möchte nicht, dass das einfach nur rumliegt, habe aber gar nicht selber die Ahnung von, welche Aktie läuft wie oder Risiko hoch oder niedrig und Co. Wie fange ich an oder was sind quasi meine Schritte, da irgendwie Fuß zu fassen?
Ja, es klingt ganz profan. Am Anfang steht erstmal ein Bild, das du vor Augen haben solltest, wie dir deine private Zukunft vorstellst. Oft haben deine privaten Wünsche und Ziele ja auch was mit Finanzen zu tun, weil es unterscheidet sich ja schon schnell, ob du jetzt in 5 oder 10 Jahren irgendwo Immobilieneigentum erwerben möchtest oder vielleicht an die Altersvorsorge schon denkst. Und wenn du keine Zeit oder manchmal dann auch vielleicht weniger Interesse hast, dich mit den Themen zu beschäftigen. Ich selber kenne mich im juristischen Bereich zum Beispiel überhaupt nicht aus. Das ist nicht schlimm. Es ist gut, dass es immer Spezialisten gibt. Such dir einen Ansprechpartner deines Vertrauens. Und ansonsten kennen wir noch einen weiteren Podcast, Klug anlegen. Der ist von meinem Chef, Karl-Matthäus Schmidt, der uns auch gegründet hat. Und da werden viele Finanzthemen gut verständlich, nachvollzogen und erklärt.
Gute Empfehlung, vielen Dank.
Und die Karte gebe ich dir schon mal als Erinnerungsstütze.
Ja, und dann bleibt es nur noch uns zu bedanken für deinen Besuch hier heute, Lena. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen hast noch mal in Erinnerung schwelgen lassen. Und wir drücken natürlich ganz doll die Daumen für alles Weitere, was ansteht, für die Qualifikation und dass du das großartige Turnier Olympia in Paris erleben darfst mit Eröffnungsfeier und Fans diesmal.
Vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit.
Klasse, dass du da warst, Lena, aber jetzt drücken wir dir natürlich die Daumen für eine gute Vorbereitung. Bleib gesund und fit und dann wollen wir dich in Paris sehen.
Dankeschön.